der König aller Könige, der Herrscher des Universums, reitet auf einem Esel, um seinen Thron zu erobern. Wir merken schon, da gibt es so viel irritierende Elemente in dieser Geschichte. Wir können uns Augustus, den Kaiser von Rom, schwerlich auf einem Esel vorstellen. Wenn wir uns das einfach nur so versuchen, bildlich vorzustellen, das haut nicht hin. Der Augustus, der reitet nicht auf dem Esel, der hat andere Transportinstrumente, Transportmittel, einen Wagen, der von Rossen gezogen wird. Angela Merkel fährt ja auch nicht auf dem Fahrrad ins Kanzleramt. Aber der Vergleich hinkt. Ja, das sind so irritierende Momente in dieser Passionsgeschichte, in dieser Passionswoche, die mit Karfreitag beginnt. Der Thron, den Jesus dann erobert, das ist dann das Kreuz, und die Krone, die man ihm aufsetzt, besteht aus Dornen. Und irgendwie ist dieser König so ganz anders als alle anderen Könige und Herrscher dieser Welt. Das merken wir dann auch in dieser Geschichte, mit der wir uns heute ein letztes Mal beschäftigen möchten. Ein paar Stunden später in dieser Passionswoche feiert Jesus mit seinen Jüngern das Passamahl, dieses letzte Mahl. Wir haben uns damit die letzten Wochen immer wieder auseinandergesetzt, und während dieser Mahlzeit wäscht Jesus seinen Jüngern, seinen Freunden, seinen Schülern die Füße, auch etwas, das kein König, geschweige denn irgendein freier Mann getan hätte. Das war Sklavenarbeit. Wieder so ein irritierendes Element. Etwas, das uns an diesem Jesus stutzen lässt, und wir merken, der ist ganz, ganz anders als wir. Ganz, ganz anders als das, was wir gewöhnt sind von den Mächtigen dieser Welt. Lasst uns ein paar Verse nochmal aus diesem 13. Kapitel des Johannesevangeliums miteinander anschauen und lesen. Es beginnt dieses Kapitel mit dem Hinweis, Entschuldigung Michael, das ist mein Fehler, ich wollte eigentlich den Vers 1, habe ich dir falsch übermittelt, geht es? Habe ich mich vertan? Sonst lese ich es einfach vor aus meiner Bibel. Geht gut. Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater. Und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Das Thema, die Melodie, unter der dieses ganze Kapitel steht, ist das der Liebe. Als ich gestern so mit meinen Kindern unterwegs war, fragt mich eines meiner Kinder, Papa, über was predigst du eigentlich morgen? Sage ich, über die Liebe. Kriege ich als Antwort, was, da hast du doch bestimmt schon 20 Mal darüber gepredigt. Sagt eins der Geschwister, ja, da müsste man viel mehr drüber predigen, das ist ja das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Ich denke, so in dieser Spannung befinden wir uns alle so als Christen, wenn es ums Thema Liebe geht. Auf der einen Seite der Gähneffekt, nicht schon wieder. Da wissen wir doch, eins haben wir schon 100 Mal gehört, immer, ihr sollt lieb sein, ihr sollt nett sein, ihr sollt alle freundlich sein. Das kennen wir doch schon bis zum Abwinken. Und auf der anderen Seite dieses Gespür, das ist etwas so Elementares, etwas so Wichtiges. Und das wird uns ja auch hier gleich wieder vor Augen geführt, in diesem Kapitel, in der ganzen Passionsgeschichte. Ja, in allem, was Jesus getan hat, wozu er gekommen ist, warum er letztlich am Kreuz stirbt, geht es um Liebe. Es kann nichts Wichtigeres geben. Und in dieser Spannung zwischen Langeweile und Überdruss und auf der anderen Seite dieses Spüren, da ist etwas, das wir noch nie eingeholt haben mit unserem eigenen Leben. In dieser Spannung versuchen wir neu auch diesen Passionstext noch einmal miteinander zu lesen. Fortsetzung. Wir gehen jetzt einmal so kurz mit verschiedenen Etappen durch dieses Kapitel hindurch. Vers 8, glaube ich. Genau. Als Jesus dann anfängt, seinen Freunden die Füße zu waschen, protestiert Petrus: Nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Ich werde später nochmal auf diesen Vers zurückkommen. In der Mitte des Kapitels schon mal eine erste Fokussierung von Jesus auf das Thema: Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch untereinander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Und noch die letzten Verse in diesem Zusammenhang, da fasst Jesus das zusammen noch einmal konzentriert für seine Freunde. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Schüler, meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eins verstehen wir sofort von diesem letzten Vers hier. Wenn wir dieses Thema tatsächlich kapiert hätten, wenn wir das wirklich verstanden hätten, dieses Thema Liebe, dann bräuchten wir uns um Gemeindewachstum, um Evangelisation, um wie können wir die Stadt Böblingen erreichen, keine Gedanken machen. Denn Jesus sagt: Wenn ihr euch wirklich untereinander lieb habt, so wie ich euch liebe, dann wird jeder erkennen, dass ihr meine Schüler seid. Liebe ist das Markenzeichen der Gemeinde von Jesus. Oder ich drück's mal anders aus. Liebe ist das Alleinstellungsmerkmal dieses Organismus, den man Gemeinde nennt. An der Liebe könnten alle erkennen, wer wir sind. Wenn wir das verstanden hätten, bräuchten wir uns keine Gedanken machen, wie wir unser Haus finanzieren, wie wir die Stadt erreichen, ob wir neue Hauskreise gründen müssten. Das wäre von dieser obersten Priorität her geregelt. Jesus sagt uns klipp und klar, das Wichtigste, worum es in einer Gemeinde gehen kann und gehen muss, ist Liebe. Das Wichtigste ist nicht die coole Predigt oder die super Musik. Das Wichtigste ist nicht das geheizte Gemeindehaus. Das Wichtigste ist nicht, dass alles schön hinterher beim Kaffee schön organisiert ist. Das ist alles auch schön. Das kann alles auch ein Ausdruck von Liebe sein. Nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Aber das in sich selbst ist nicht der Hauptzweck dessen, warum es uns gibt und warum wir hier sind. Lasst uns also noch einmal hineinschauen in diesen Text, in dieses Kapitel und versuchen zu verstehen, um was geht es denn eigentlich, wenn es um die Liebe geht, und was können wir eventuell von Jesus lernen, wie er geliebt hat, damit wir etwas für uns verstehen. Denn Jesus sagt ja: Liebt euch einander so, wie ich euch geliebt habe. Ich habe einfach zwei Gedanken, die ich mit euch da ein wenig vertiefen möchte. Der erste Gedanke heißt sehen lernen und der zweite ganz einfach den Schmutz abwaschen. Unter diesen beiden Überschriften möchte ich jetzt noch einen kleinen Schritt mit euch weitergehen. Sehen lernen und den Schmutz abwaschen. Im Jahr 1993 war in dem Ort, wo ich aufgewachsen bin, meine Kindheit, meine Jugend verbracht habe, ein verheerendes Hochwasser. Mühlhausen an der Enz, das hört man schon am Namen, Flussstädte, nun die Enz ist jetzt nicht gerade ein Fluss, aber manchmal schon, wenn im Schwarzwald die Schneeschmelze ist und uns dann noch viel regnet, dann kann die Enz schon mal richtig mächtig werden. Und 1993 war das verheerendste Hochwasser seit über 100 Jahren. der Damm, der da gebaut ist an der Enz, der hat nicht gereicht. Das Wasser floss meterhoch durch den Ort. Und auch wir hatten bei uns zu Hause Hochwasser. Wenn man so die Kellertüre geöffnet hat, dann waren es gerade noch 30 Zentimeter in die braune Soße. Ja, das war nicht so toll. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein Hochwasser mitgemacht hat. Da ist alles, fast alles futsch. Heizung futsch. Öltank muss neu irgendwie da gerichtet werden. Alles, was im Keller ist, ist mit einer dicken Schlammschicht überzogen. Und die Tage danach bestanden darin, dass man erstmal, als das Hochwasser weg war, alles aus dem Keller rausgetragen hat ins Freie, Container aufgestellt hat und geguckt hat, was kann man noch brauchen und was kommt einfach in den Container. Ich war damals schon ausgezogen von zu Hause und wenn man so Student ist, wo lagert man dann seine Sachen? Natürlich im Keller bei Mama und Papa. Und so ging es mir eben auch, dass viele von meinen Schätzen in diesem Hochwasser buchstäblich abgesoffen sind. Aber wisst ihr, eins habe ich nicht gemacht. Ich habe nicht einfach als die ganzen, oder wir als Familie haben nicht einfach als die ganzen Sachen im Hof waren, gesagt, so, jetzt soll einfach der Bulldozer kommen mit seiner großen Schaufel und alles einfach unbesehen in den Container kippen. Wir haben versucht zu retten, was zu retten geht. Natürlich habe ich meine Plattensammlung irgendwie da ausgegraben und habe das gewaschen unter fließendem lauwarmen Wasser und geguckt, was kann ich davon noch retten? Wenn mir jemand also gesagt hätte, das ist doch alles Dreck, was da liegt, hätte ich protestiert und hätte gesagt, nein, nein, unter dem Dreck, verborgen unter dem Schmutz sind meine Schätze. Das ist mir wichtig. Das bedeutet mir etwas. Das werfe ich nicht einfach in den Müll. Du hast ja keine Ahnung, was unter dem Schmutz verborgen ist. Sehen lernen. Wisst ihr, ich glaube, dass es damit beginnt. Jesus hat bei seinen Freunden, bei seinen Jüngern unter dem Schmutz, unter der Dreckschicht, die wir alle so mit uns rumtragen, etwas gesehen, was kein Mensch gesehen hat. Wenn wir so einander anschauen, wenn wir so die Menschen betrachten, mit denen wir am Alltag so zu tun haben, wisst ihr, innerlich habe ich manchmal so den Eindruck, ich sehe nur Dreck, Staub. Oft genug nehmen wir voneinander nur den Dreck wahr. Aber Jesus sieht unter der Dreckschicht, unter der Schmutzschicht etwas unglaublich Kostbares. Für ihn sind diese Menschen, die mit einer Schmutz- und Dreckschicht überzogen, überdeckt sind, für ihn sind diese Menschen das Kostbarste, was es überhaupt gibt im Universum. Für ihn sind diese Menschen Ebenbilder Gottes. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Jesus in jedem Menschen etwas Kostbares gesehen hat. Etwas, das unserem Blick auf das erste Hinschauen, auf das zweite, vielleicht auch dritte Hinschauen, verborgen bleibt. Jesus hat gesehen, jeder Mensch trägt in sich eine Würde, eine Schönheit, die er von Gott geschenkt bekommen hat. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir das, dass Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem Bilde. Dass Gott seine Schönheit, seine Kreativität, seine Liebe, seine Fürsorge, seine Genialität hineingelegt hat in jeden einzelnen Menschen. Jeder einzelne Mensch ist sozusagen handgemachtes Original von Gott. Und Jesus hat das in jedem Menschen gesehen. Auch in den Menschen, die von den anderen ausgestoßen und gemieden wurden, diskriminiert, vernachlässigt, an den Rand geschoben, vom Tempelgottesdienst ausgeschlossen. Jesus hat in diesen Menschen das Original gesehen. Unter der Schmutzschicht. Und ich glaube, wenn wir lernen möchten, wie Jesus geliebt hat, dann müssen wir das verstehen, dass in jedem Menschen, der auf dieser Erde lebt, etwas von dieser Schönheit Gottes zu entdecken wäre, wenn wir das nur wollten. Das gilt nicht nur für die schönen, frommen, anständigen Menschen, die heute Morgen hier sitzen. Das gilt auch für den Drogenabhängigen, der irgendwo in Frankfurt am Bahnhof rumhängt. Das gilt auch für den geldgierigen Menschen im Nadelstreifenanzug, der irgendwo in den Chefetagen des Finanzimperiums guckt, dass er die meisten Kohle auf seine Seite kriegt. Für den gilt das auch. Das gilt nicht nur für die Opfer. Das gilt auch für die Täter in dieser Welt. Auch in diesen Menschen wäre das unverwechselbare Schöne zu entdecken, das Gott in jeden Menschen hineingelegt hat. Und ich glaube, mit dieser Erkenntnis müsste es bei uns beginnen, dass wir diese Bereitschaft wieder neu in uns, wecken und wecken lassen, dass wir sagen, ich möchte in den Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat. Ich muss ja nicht alle Menschen lieben. Ich kann ja auch nicht alle lieben von den 7,5 Milliarden oder wie viel es jetzt mittlerweile sind. Aber dass ich in den Menschen, die in meinem Umfeld leben, die mir zugeordnet sind, dass ich versuche, dass ich die Bereitschaft mitbringe, in diesen Menschen das zu entdecken, was Jesus in ihnen gesehen hat. Ohne das wird es nicht funktionieren. Liebe so als Appell, du musst und du sollst und streng dich mal an und reiß dich zusammen und mach mal ein bisschen was Gutes. Ohne das, das wird nicht funktionieren. Wenn wir nicht beginnen, in den Menschen, mit denen wir es zu tun haben, etwas Kostbares, etwas Einmaliges zu entdecken, wenn wir diese innere Bereitschaft nicht aufbringen, wird das zu einem Pflichtprogramm, das vielleicht nach 2, 3 fehlgeschlagenen Versuchen schnell wieder im Sand verlaufen wird. Das wird nicht funktionieren. Das war der erste Gedanke. Sehen, lernen. Ich glaube, dass wir mit dieser Erkenntnis noch wirklich gar nicht angefangen haben, das umzusetzen. Jeder Mensch, auch der heute Morgen neben dir sitzt, hat unter seiner Schmutzschicht, unter seiner Staubschicht etwas, das Gott unendlich liebt. Und das, darauf wird es ankommen, das auszugraben. Und das führt mich jetzt schon zum zweiten Punkt. Den Schmutz abwaschen. Den Schmutz abwaschen. Das ist das, was Jesus macht. Jesus nimmt die Schüssel mit Wasser und sagt so, und jetzt wasche ich das weg, diese Schmutzschicht. Ich will das entdecken, was da in dir steckt. Ich will das zum Vorschein bringen. Ich will das hervorlieben, was in dir da Kostbares ist. Ich will das wieder hervorbringen, dass es wieder leuchtet. Und dann nimmt Jesus die Schüssel und wäscht diesen Schmutz weg, diese Schmutzschicht, die uns alle, die seine Freunde bedeckt. Sagt, ich kann das nicht ertragen, dass dein Leben so bedeckt ist von dieser Staubschicht, von diesem Schmutz. Ich will das wieder zum Leuchten bringen in deinem Leben. Ich habe ja in einer dieser Predigten gesagt, das, was Jesus hier tut mit dieser Fußwaschung, das ist ja nicht nur so eine Show, sondern das meint er wirklich so. Ihm ist es so wichtig, dass dieses Verbogene, dieses Verkorkste, dieses Verhärtete, dieses Verkrustete, was er bei seinen Jüngern sieht, dass das weggewaschen wird, dass das aufbricht. Dass diese stolzen Herzen, diese egoistischen Menschen, die da vor ihm sitzen, dass das aufbricht und Gottes Wesen wieder in sie fallen und aus ihnen herauswachsen kann. Den Schmutz wegwaschen. Wie geht das? Wie könnte das funktionieren? Ich möchte nur einen einzigen Aspekt heute Morgen mit uns betrachten. Und dabei anknüpfen an den letzten Sonntag, für den, der dabei war. Wir hatten Taufe hier. Ich hatte letzten Sonntag bei der Taufe auf einen Bibelvers hingewiesen, unter der Überschrift ein seltsames Waschmittel. In Johannes 15, Vers 3 lesen wir nämlich diesen Satz, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Ich habe letzten Sonntag gesagt, für die, die nicht dabei waren, könnt ihr auch nochmal nachhören. Ich werde es jetzt nicht mehr alles wiederholen. Ich habe gesagt, Worte können in unserem Leben Unglaubliches bewirken. Worte können zerstören. Worte können belasten. Worte können entmutigen. Worte können beschmutzen. Aber Worte können auch aufrichten. Worte können heilen. Worte können ermutigen. Worte können Menschen motivieren. Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und in Epheser 5, für die, die so ein bisschen so die Bibelforscher unter uns sind, könnt ihr das nochmal nachlesen. Das ist nicht nur Johannes 15, wo davon die Rede ist, sondern interessanterweise auch Paulus in Epheser 5, da spricht er davon, dass Jesus die Gemeinde gereinigt hat im Wasserbad des Wortes. Ganz interessant. Ich möchte nur diesen Aspekt heute Morgen noch ganz kurz mit uns betrachten. Wie können wir die Schmutzschicht abwaschen? Wie können wir zu Fußwäschern? Wie können wir zu Menschen werden, die das wirklich in die Tat umsetzen, dass wir den Staub und den Schmutz wegwaschen von unseren Mitmenschen und das Gute, das Liebenswürdige in ihnen wieder hervorleuchten lassen? Ich glaube, eines der wichtigsten und elementarsten Waschmittel, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat, sind unsere Worte. Ist das Gespräch, das wir miteinander führen. Und ich glaube, da liegt so viel Potenzial, dass wir das noch gar nicht anfangsweise verstanden haben. Jetzt möchte ich nochmal auf den Vers 8 zurückkommen. Auch darauf bin ich letzten Sonntag kurz eingegangen, als Jesus zu Petrus kommt und ihm die Füße waschen möchte. Da protestiert Petrus zunächst einmal und sagt, nee, geht gar nicht. Wir müssen damit rechnen, dass unsere Liebe, unsere Fürsorge, unsere Zuwendung zum Nächsten zunächst mal auch Abwehrmechanismen hervorruft. Was? Du willst mir den Schmutz wegwaschen? Was sagst du mir denn damit eigentlich? Willst du mal wieder zeigen, wie viel besser du bist als ich? Schau erst mal deinen Schmutz an. Ja, da ist man sofort in so einer Abwehrreaktion drin. Und ich glaube, jeder, der ernsthaft anfängt zu lieben, muss sich mit solchen Gegenreaktionen auseinandersetzen. Das ist erstmal frustrierend. Und am liebsten würden wir dann sagen, ja gut, wenn du nicht willst, dann lassen wir es halt. Hab ich doch nicht nötig. Bleib doch, wie du bist. Ich habe es jetzt versucht, aber du willst ja nicht. Ich denke, jeder Versuch, wirklich unseren Mitmenschen Zuwendung, echte Liebe zu schenken, läuft erstmal auch gegen so einen Widerstand. Und Petrus widerstrebt hier und sagt, nee, Jesus, Moment, stopp. Und dann sagt Jesus diesen interessanten Satz: Wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Teil an mir. Ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass es um Partizipation geht, um Partizipation, um Teilhabe. Und ich glaube, dass das auch das Geheimnis jedes gelingenden Gesprächs ist. Und es ist die Frage, ob wir das wollen. In jedem echten Gespräch geht es um die Frage, möchte ich wirklich teilhaben am Leben des anderen? Möchte ich das wirklich? Interessiert mich das wirklich, wie es dem geht? Oder geht es mir einfach darum, so einen Smalltalk zu machen, so auf der Oberfläche zu bleiben? Und geht es darum, wirklich dem anderen etwas von mir mitzuteilen? Mich wirklich selbst mitzuteilen dem anderen? Oder bleibt eigentlich jeder nur bei sich selbst? Wie geht's? Ja, geht gut so. Wie läuft's so zu Hause? Ja, so, Kinder sind gerade anstrengend. Ihr kennt diese Gespräche, wo man nicht wirklich bereit ist, etwas von sich herzugeben, sich verletzlich zu machen, authentisch zu werden und wo man das dem anderen auch gar nicht gestatten möchte. Das kann man auf 100 nonverbale Art und Weisen dem anderen zu sagen, hey, ich rede mit dir, aber du interessierst mich nicht. Ich will eigentlich gar nichts von dir. Ich will von deiner Last gar nichts abkriegen. Von dem, was dich gerade belastet. Ich habe eigentlich selber genug. Lass mich bitte in Frieden mit deiner Last. Ich habe selber genug Schmutz. Deinen Schmutz brauche ich nicht auch noch. Und ich glaube, dass dort die Weichen gestellt werden. Wir lernen also in diesem Text nicht nur was über Christologie und über die Taufe und über die Errettung, das alles auch. Wir lernen auch etwas über das, wie Liebe gelingen kann. Liebe gelingt immer nur, wenn wir bereit sind zu partizipieren und andere partizipieren zu lassen an unserem Leben. Und das ist die Frage, ob wir das wollen. Und ob wir das üben möchten, mit dem anderen solche Gespräche zu führen. Das kann ich natürlich nicht mit 300 Leuten. Und ich weiß auch um die Sorge, dass uns die anderen auffressen mit ihren Sorgen und so weiter. Das natürlich. Aber ich glaube, wenn wir manchmal einander nur eine halbe Stunde dieses Geschenk eines echten Gesprächs machen, das unheimlich viel heilen könnte in unseren Beziehungen. Wenn wir eine halbe Stunde jemandem ein echtes Gespräch schenken, wo etwas rüberkommt von dieser Anteilnahme und von dieser Anteilgabe, ich glaube, dass das uns und andere verändern würde. Das ist eigentlich das, was ich uns heute Morgen mitgeben wollte. Ich möchte das selber lernen. Ich bin da selber genauso Anfänger wie ihr auch. Ich merke das so oft in meinem Leben, wie unfähig ich bin, wirklich Anteil zu nehmen und Anteil zu geben. Wie schnell ich die Schotten dicht mache. Wie schnell ich verletzt reagiere, wenn der andere nicht so auf mich anspringt, wie ich das gerne hätte. Wie ich dicht mache, wie ich zumache. Und dann ist kein Gespräch mehr möglich, keine Liebe mehr möglich. Das ist dann nur noch im besten Falle Austausch von Informationen, aber keine Partizipation. Jesus hat sich verletzlich gemacht. Jesus hat das penetrant geübt bei seinen Jüngern. Gehen wir nochmal zurück auf den Vers 1, Michael, und dann bin ich am Ende. Er hat das durchgehalten. Er hat gesagt, ja, ich liebe bis zum Ende. Ich will das. Ich höre nicht auf zu lieben. Ich mache nicht dann Schluss, wenn der andere mir blöd kommt. Ich lasse mich nicht abwimmeln durch die ersten unbeholfenen Abwehrversuche meiner Jünger. Ich dringe dadurch. Ich liebe bis zum Ende, bis meine Liebe ihr Ziel erreicht. Denn was damit Ende steht, wird im Griechischen mit einem Wort beschrieben, was auch Ziel bedeutet. Er liebte seine Jünger bis zum Ziel. Er liebte sie sogar so, dass er für sie am Kreuz, für uns am Kreuz gestorben ist. Und ich möchte uns einfach einladen, dass wir in dieser Passionswoche neu lernen wollen zu sehen im Anderen. Wer bist du? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was ist da verborgen unter dieser dicken Schmutzschicht, die da vielleicht da ist? Sehen lernen. Und dass wir beginnen mit Worten, die wir einander schenken, mit Offenheit und Verletzlichkeit, dass wir beginnen, diese Schmutzschichten abzuwaschen bei unserem Gegenüber. Wenn wir das tun, dann kommt Jesu Liebe in uns zu ihrem Ziel. Und dann wird die Liebe zu einem Markenzeichen auch unserer Gemeinde, das uns verändern wird. Ich möchte beten. Und Jesus, es beginnt damit, dass ich meinen Schmutz und meine Unfähigkeit zu lieben und meine Hartherzigkeit von dir aufweichen und abwaschen lasse. Es beginnt damit, dass ich dir meine Unfähigkeit zu lieben eingestehe und kapituliere. Dass ich dir mein hartes Herz hinhalte und sage, Jesus, ich kann's nicht. Danke, Jesus, dass du in dieser Passionswoche diesen Schmutz weggewaschen hast. Danke, dass du am Kreuz allen Schmutz weggewaschen hast, meinen ganzen Lebensschmutz, und neues Leben geschenkt hast. Und Jesus, ich möchte von dieser befreiten Perspektive, dass du mich gewaschen hast und immer wieder neu meinen Schmutz wegwäscht, von dieser Startposition aus neu lernen zu lieben, wie du geliebt hast. Ich möchte sehen lernen, wer mein Nächster ist, wie du ihn siehst mit deinen Augen. Und ich möchte mich investieren, den Schmutz wegzuwaschen, mit dem andere in dieser Gemeinde, in meinem Umfeld zu kämpfen haben. Und ich bete darum, dass du uns dabei hilfst und dass alle sehen, dass wir deine Schüler sind. Amen.